Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei bist. Bei deinem Podcast für mehr Klarheit, Freiraum und auch Stärkenorientierung in deinem Leben. Heute geht es mal wieder um ein Thema, was vielleicht nicht so häufig uns im Alltag begegnet. Ich habe mit einer großartigen Frau gesprochen, die den Mut hat, Themen reinzuholen, die wir gerne wegschieben. Sabrina Paul beschäftigt sich damit, was zählt, was wichtig ist rund um unseren Tod und danach, was wir unseren Lieben hinterlassen, welche Papierberge vielleicht da auf einen zukommen. Und sie hat eine wundervolle Masterclass entwickelt, wo man sich selber mit den Themen vorab auseinandersetzt, das ordnet und dort Klarheit reinbekommt für die Hinterbliebenen, aber auch letztlich für sich selbst. Und darüber sprechen wir. Und wir sprechen auch darüber, wie sie überhaupt dazugekommen ist, wie das Thema sie gefunden hat, weil es dazu durchaus einen traurigen Anlass gab, den sie offen teilt. Und ich habe dieses Gespräch tatsächlich sehr genossen, weil ich finde, das sind keine einfachen Themen, aber es hilft dort, mehr Klarheit reinzubringen. Und Sabrinas Masterclass steht definitiv jetzt auf meiner Liste. Viel Freude dabei. Trau dich. Hör rein. Herzlich willkommen, liebe Sabrina Paul. Ich weiß immer gar nicht, ob ich dich richtig ausspreche mit dem Nachnamen.
Perfekt. Ja, perfekt. Könnte man nicht besser machen. Hallo, sehr danke, gut, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist. Wir haben schon lange das ausgeheckt und haben schon immer geschrieben, kennen uns auch persönlich, sind uns schon persönlich begegnet. Und ich freue mich ganz doll, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, in dein Herzensthema reinzugehen. Und der Tag könnte nicht passender sein, denn heute ist auch deine tolle Website live gegangen.
Ja, genau. Das war nicht geplant tatsächlich. Das hat das Universum alles für uns ein bisschen aligned und fühlt sich umso besser an.
Ja, wow. Liebe Sabrina, wer bist du und wofür schlägt dein Herz?
Ich bin ganz vieles. Vor allem bin ich aber jemand, der sich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren komplett neu erfunden hat. Also die Menschen, die mich wahrscheinlich von früher kennen, werden nicht mehr viel wiedererkennen. Da war ganz viel Häutung drin, ganz viel Neues. Ich bin ganz klassisch aus dem Corporate-Wesen gekommen und habe das auch total gerne gemacht. Und jetzt bin ich A, selbstständig und B, habe ich ein Herzensprojekt gestartet, das ein bisschen nischig ist, ein bisschen nerdig. Ich lieb's. Ich habe mich da sehr drin verloren. Und zwar geht's bei mir ganz viel um das Thema Vorsorge. Gar nicht im finanziellen Sinne, sondern es geht um diese ganzen Themen, die wir ganz gerne mal, ich sag's mal so, links liegen lassen oder von A nach B schieben, wenn wir es schon mal gehört haben. Es geht um Vollmachten, es geht um Erbe, es geht um Beziehungen, Werte, Money Mindset, ganz viel mit sich selber beschäftigen. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Und da habe ich mich ganz tief reingegraben und daraus ist meine Masterclass entstanden, die seit heute live ist und auf die ich sehr, sehr stolz bin.
Und die hat so einen aufregenden Namen?
Big Five After Life, genau. Ich bin über Michael Trautmann an die Big Five for Life rangekommen. Du kennst es, du warst auch Teil des Programms. Ja, dann ist es so ein Zufall gewesen, dass ich mir gedacht habe, ja, Big Five ist ja auch Afterlife und es sind zufällig 5 Säulen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann nehmen wir den Namen doch gleich, weil man verbindet es natürlich mit dem ganz berühmten Big Five for Life. Und jetzt habe ich das ein bisschen gedreht und ich finde, dass es genauso wichtig ist. Deswegen ist das Big is Big. Und das Schöne ist, dass es eigentlich auch überhaupt ehrlicherweise gar nichts mit dem Tod zu tun hat. Also dieses Afterlife hat mehr damit zu tun, wie wir im Leben auf das schauen, was wir hinterlassen wollen. Und das ist eigentlich das total Schöne, dass Menschen, die auch so ein bisschen Berührungsangst mit dem Thema Tod haben und das so ein bisschen Unwohlsein ist und man sich jetzt so gar nicht damit auseinandersetzen will, relativ schnell feststellt, dass es damit wenig zu tun hat. Und das ist mir auch total wichtig, diese Berührungsangst so ein bisschen zu triggern und auch zu zeigen, dass das auch leichter geht. Das ist, glaube ich, dass so ein bisschen eine Leichtigkeit haben kann und schön sein kann.
Total schön. Und du beschreibst das so passend, finde ich, auf deiner Website und auf deinen vielen tollen LinkedIn-Posts, die ich ja, bin ich ein großer Fan von, auch wenn du, wie du geteilt hast, gerade ein bisschen haderst, da immer wieder was zu produzieren, wie es so vielen geht. Und du machst da aber einen großen Unterschied, finde ich, in der Art und Weise, wie du formulierst und wie berührend du auch so innere ja, so einen inneren Zwist teilweise auch aufgreifst. Also gerade wenn es hier um dieses Thema geht. Da würde ich gerne sehr viel tiefer natürlich mit dir einsteigen. Starte aber gerne mit dem, was du mir angeboten hast, die Häutung. Du sagst, in den letzten 2 Jahren hast du dich massiv verändert und Menschen, die dich vielleicht von damals kennen, würden dich gar nicht mehr so wiedererkennen. Ich habe auch mal sowas gelesen wie vielleicht eher so das Partygirl und Surfergirl oder wie auch immer, keine Party ausgelassen. Erzähl mal, wie warst du damals und wer bist du jetzt?
Ich war schon jemand, ich habe extrem viel gearbeitet. Ich bin durch Zufall mehr oder weniger in dieses Assistenzthema gekommen. Ich war 20 Jahre lang C-Level-Assistenz, auch immer bei großartigen, wirklich tollen, großen Unternehmen. Viel Medienbranche, sehr schnelllebig, sehr glamourös, tolle Themen, mit denen man sich auch total identifizieren konnte, aber eben auch brutal schnell. Und ich bin da reingekommen, da war ich noch sehr, sehr jung, da war ich Anfang 20 und da ist mir dann plötzlich relativ schnell bewusst geworden, da weht der Wind schon anders. Also du bist sehr jung, es ist immer noch ein Klischee-Job und da muss man schon Gas geben. Und ich habe diesen Job wahnsinnig gerne gemacht, vor allem, weil er mir ermöglicht hat, dass ich Unternehmen total anders kennenlernen, nämlich mit einem Background, den viele gar nicht haben, weil ich aus allen Bereichen alles kennengelernt habe. Das heißt aber auch, dass ich extrem viel gearbeitet habe und gleichzeitig hat mir das natürlich ermöglicht, die Welt zu sehen, um die Welt zu reisen, Partys zu feiern, gut essen zu gehen und einfach zu leben. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich habe aber vielleicht viele Dinge gar nicht so verstanden. Jetzt rückblickend weiß ich, warum vieles so war, wie es war. Und wenn ich heute in alte Kalender von der Zeit schaue, frage ich mich tatsächlich, wie ich das gemacht habe. Also wie ich auch wirklich so viel reisen konnte, Wochenendtrips, hier essen gehen, da essen gehen. Bin dann damals nach München in die Stadt gezogen und habe das auch total genossen. Aber jetzt rückblickend war es natürlich auch ein bisschen weglaufen vor vielen Themen. Und das habe ich damals nicht verstanden, hätte ich auch nicht verstanden. Ich hätte mir schon manchmal gewünscht, dass da ein Role Model oder Mentor oder was auch immer gewesen wäre, nicht unbedingt mit dem erhobenen Zeigefinger, aber schon mit dem Thema Mental Health, Burnout, das wäre schon wichtig gewesen. Das war damals zu der Zeit einfach noch nicht so. Und trotzdem habe ich es genossen. Es hat mir wahnsinnig viel ermöglicht. Ich hatte immer tolle Chefs und tolles Arbeitsumfeld. Und ja, vor 2 Jahren, also beziehungsweise vor 3 Jahren, gab es einen Schicksalsschlag, der mich da komplett rausgerissen hat. Und zwar von heute auf morgen, ohne dass ich das auch irgendwie hab kommen sehen. Und das war ein Anruf von meiner Mutter, der irgendwie alles verändert hat. Und mein Papa hatte sich damals das Leben genommen. Und dann stand irgendwie erstmal alles still. Und ich habe zwar dann noch ein Jahr lang in meinem Job weitergemacht, aber ich habe irgendwie komplett alles in Frage gestellt. Und das ist, rückblickend weiß ich das jetzt auch total normal, dass man das macht. Nach so großen Schicksalsschlägen, dann habe ich irgendwie angefangen, dass ich mich nicht mehr so wohl gefühlt habe und irgendwie gemerkt habe, da ist noch mehr. Und das klingt total schräg, wenn ich das sage, aber es ist wirklich so, dass der Tod von meinem Vater mir eine Freiheit im Kopf gegeben hat, die hätte ich sonst in der Form wahrscheinlich nicht erreicht. Einfach, weil mir das Schlimmste passiert ist. So, jetzt ist nichts mehr da, was mich umhauen kann. Jetzt ist nichts mehr da, was mich groß aus der Bahn werfen kann, weil ich weiß, dass ich alles schaffe. Und genau, das war der Moment. Dann habe ich vor 2 Jahren für mein Umfeld relativ von heute auf morgen, in mir drin war das natürlich schon länger, für mein Umfeld war es wirklich sehr, sehr spontan. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, nee, das ist es nicht. Nee. Und das war ein Montag und ich habe gemerkt, ich hätte dann irgendwie, wir hatten immer montags Weekly und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt auch nicht mehr, das ist nicht mehr das, das bin nicht mehr ich. Und dann habe ich ganz spontan gekündigt und zwar ohne doppelten Boden, ohne Netz, ohne irgendeine Idee und habe mir gedacht, okay, dann gucken wir uns das jetzt an, weil ich wusste auch, ich kann jetzt nicht ich kann mir das schon alles nebenbei überlegen, aber das geht nicht mit einem Vollzeitjob, der mich total gefordert hat. Zu der Zeit ging es der Firma, wo ich war, auch nicht so gut. Das heißt, ich wusste, ich möchte da auch vollen Einsatz zeigen. Ich möchte da sein für die Firma. Ich möchte für meine Chefs da sein und ich möchte nicht noch mehr Ballast draufwerfen, indem ich sage, so, und jetzt, by the way, würde ich gerne Teilzeit zum Beispiel arbeiten, was in der Assistenz einfach schwierig ist und sehr viel Vorlauf braucht. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist ein extrem schwieriger Weg. Da muss viel zusammenkommen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann gehe ich ganz raus. Hatte das Privileg, durch ein bisschen Geld geerbt zu haben, einfach jetzt nicht sofort irgendwas machen zu müssen. Und dann habe ich da relativ viel gedreht und habe sehr viel an mir gearbeitet, bin in Therapie gegangen, habe eine ganz tolle Therapeutin gefunden, habe dann 2 Ausbildungen angefangen. Ich bin mittlerweile Holistic Life Coach und habe morgen, toi toi toi, Abschlussprüfung als Trauerbegleiterin. Also ganz unterschiedlich, ganz neu. Und in der Rolle mit dem Neuen und Puzzlestücke zusammenfügen, fühle ich mich wohl.
Mich berührt so sehr, dass du sagst, dass, so verrückt es klingen mag, der Tod deines Vaters letztlich dann dir auch eine große Freiheit irgendwo in dir geschaffen hat, ne? Also so ein bisschen so, ja, wie so sich selbst die Erlaubnis zu geben, nochmal alles in Frage zu stellen, neu zu denken. Und ich kann das sehr nachvollziehen, weil ich das von anderen Menschen, die selbst Erschütterungen oder große Wendepunkte in ihrem Leben, mir ging das mit dem Schlaganfall tatsächlich so, ne, dass wenn du das Gefühl hast, so, so viel schlimmer kann es jetzt eigentlich nicht mehr kommen, dann kannst du auch wirklich mal dich hinstellen und sagen, was das? Wie will man es überhaupt neu denken? Sei mutig sozusagen, ne? Also das finde ich total spannend und berührend.
Ja, das ist, ich glaube, man kann das jetzt nicht verpauschalisieren. Das wäre jetzt auch ein großer Druck zu sagen, aus jeder Krise muss irgendwie, ne, Phönix aus der Asche. Habe ich früher auch nicht gemacht. Ne? Da war viel Depression, da war viel Burnout, da waren viel Selbstzweifel. Und dennoch, glaube ich, sind es halt genau die Momente, in denen man überlegt, es ist ein endliches Leben und wie verbringe ich es? Und am Ende kommt dann irgendwie raus, was will ich denn bewirken? Mit wem will ich das bewirken? Und wem will ich um mich haben? Und das ist, glaube ich, so diese Essenz dessen, es gibt ja diese berühmten Bücher und Sprüche, was bereuen Sterbende am meisten und so. Und die wenigsten gehen auf Materielles oder auf den Job. Und das ist dann tatsächlich so, wenn man sich das dann mal in, wie du ja auch, in so einer Krise mal näher anschaut, dann fällt da relativ viel von dem weg, was an Materiellem oder an, in Anführungsstrichen, Luxus, den wir hier alle haben in unserer Welt. Da ist halt dann die Essenz. Und die wird auch dann oft aussortiert. Also das habe ich dann schon auch gemerkt in der Zeit nach dem Tod meines Vaters. Ist es natürlich auch sehr schwierig fürs Umfeld damit umzugehen, weil es ein extrem brisantes Thema ist, das immer noch sehr unter der Decke gehalten wird und man sich kaum drüber sprechen traut. Aber das sortiert natürlich auch schon natürlich ein bisschen aus. Und was dann übrig bleibt, schaut man sich halt genauer an.
Sortiert aus auch bei den Menschen um einen herum, oder?
Ja, und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht in einem negativen Sinn, weil mir sehr, sehr früh sehr bewusst war, wie schwierig das ist, damit umzugehen. Und ich habe sehr früh, also ich bin ein sehr rationaler Mensch. Ich weiß, dass ich, und das klingt alles total schräg, wenn man das nicht selber durchgemacht hat, aber in der ersten Akuttrauer, das ist ein Schockzustand, man macht irgendwas und man hat auch krasse Übersprungshandlungen. Und ich weiß, dass ich 2 Tage nach dem Tod meines Vaters nach München gefahren bin in eine Buchhandlung, weil ich mir dachte, okay, da muss es irgendwas drüber geben. Ich will verstehen, was passiert ist. Ich brauche Antworten, die mir natürlich keiner geben kann, aber ich möchte rational Antworten finden. Und ich bin dann auf ein Buch gestoßen von 2 Frauen, die auch einen Podcast gemacht haben. Die haben beide durch Suizid Familienangehörige verloren. Und es war total spannend, weil ich habe dann deren Podcast gehört und die eine hat gesagt, ich spreche da gar nicht drüber. Wir sprechen über Trauer, aber das ist meine Geschichte und die teile ich nicht. Und die andere hat gesagt, ich gehe damit all in raus. Und wer damit nicht umgehen kann, take it or leave it, weil es ist Teil von mir. Und das hat mir auch nochmal eine totale Freiheit gegeben zu sagen, okay, ich kann das für mich selber entscheiden. Meine Mutter geht damit zum Beispiel ganz anders um und jeder, you do you, in der Trauer sowieso. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich gehe damit ganz offen um. Und natürlich hat es mein Umfeld schon ich will nicht sagen irritiert, aber ich mache das auch gar niemandem zum Vorwurf, weil es einen so nahe selber einen Abgrund der Menschlichkeit bringt, dass es total okay ist, wenn man damit nicht umgehen kann. Und es können wenige. Und das ist auch einer der Punkte, warum ich so offen drüber spreche, ist schon, dass Angehörige von Suizidopfern nicht darüber sprechen dürfen. Und die wollen aber ihre Geschichte genauso erzählen. Und das, niemand spricht über meinen Vater. Und das ist dann schon was, es gibt ganz wenige, mit denen ich das kann. Und deswegen ist es mir schon auch wichtig, dass es ist ein großer Teil meiner Geschichte, wird es für immer sein. Und so hart das dann auch klingt, dann muss auch mein Umfeld damit umgehen können. In gewissen Teilen. Ich teile eh wenig. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag irgendwie rausgeht und sagt, lass uns mal darüber sprechen. Aber es gibt schon immer wieder Momente, ja.
Und du selbst bist ja auch jemand, mit der man sehr schnell in eine Tiefe einsteigen kann. Das hat dir deine Freundin auch mal rückgemeldet. Das hattest du auf LinkedIn geteilt. Das fand ich sehr schön, dass ja du wahnsinnig schnell auf eine tiefere Ebene mit den Leuten kommst, sie dir Sachen mit dir teilen, die sie vielleicht mit anderen nicht teilen. Woran liegt das? War das immer schon so, Sabrina?
Also zum Teil war das schon immer so, dass ich, glaube ich, oft gar nicht verstanden habe, wie nicht selbstverständlich ist, dass die Menschen zu mir kommen und Dinge teilen. Ich muss dazu sagen, dass ich da aber auch extrem viel in den letzten Jahren gelernt habe, weil ich da auch nicht immer gut drin war, Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Also ich bin schon jemand gewesen, ungefragte Ratschläge war mein zweiter Vorname und das ist auch nicht immer gut.
Da ist die Coaching-Ausbildung ja ganz hilfreich gewesen.
Genau, ganz genau. Das ist dann, genau, da mal einfach mal sitzen.
Mhm. Ja.
Genau. Von dem her, ja, ich kann das schon gut. Ich glaube, dass ich noch nie der Mensch war, der besonders viel aus Smalltalk gezogen hat. Und deswegen, ich mag einfach wahnsinnig die Geschichten anderer Menschen und zu verstehen, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Und von dem her fällt mir das relativ leicht, ehrlicherweise.
Ja, jetzt hast du, danke, dass du auch deine Erfahrungen da so teilst. Wir hatten vorher kurz gesprochen, ob ich es ansprechen darf, beziehungsweise ob du es teilen magst. Und es ist ja so stimmig, wenn man dir zuhört. Wie du sagst, es gehört halt einfach zu dir und ist auch Baustein dafür gewesen, für deine Verwandlung, für deine Öffnung, für das Thema, was du jetzt in die Welt bringst, nämlich mit deiner Masterclass. Ich finde, auf deiner Website sind ganz viele sehr fast schon irritierende Aussagen. Ich habe mal so ein bisschen was mitgeschrieben, was ich gerne reinstellen möchte und wo ich mit dir einsteigen möchte. Verantwortung ist das neue Rich. Und Glow-up auf einem anderen Level, davon sprichst du. Nicht noch eine andere Self-Care oder neue Self-Care-Routine, sondern diese mentale Klarheit zu schaffen, ich habe entschieden. Was meinst du damit?
Ich glaube, dass wir gerade in einem extremen Umbruch sind. Und ich glaube, deshalb, du hattest es vorher angesprochen, dass sich auch viele Menschen aus Social Media zurückziehen, überrannt fühlen von all dem, was da auf uns einprasselt. Und ich bin der Überzeugung, dass wir gerade auf dem Weg in ein neues Zeitalter sind. Und dieses Reich kriegt, glaube ich, einen neuen Touch. Und ehrlicherweise glaube ich, dass da die Generation, die gerade so Anfang, Mitte 20 bis in die Mitte 30 sind, dass sie da wahnsinnig viel verändern. Und wenn man das beobachtet, man kann jetzt sich in dieses Rabbit Hole, Fluch und Segen von Social Media, da kann man sich jetzt einmal reinfallen lassen. Und es ist mit Sicherheit nicht alles Segen. Aber ich beobachte schon, dass ein bisschen mehr analog als digital gefeiert wird. Und dass das gerade bei jüngeren Menschen eine Bewegung ist. Und dieses Verständnis, was ist eigentlich, womit bin ich eigentlich reich, ist zumindest, mag jetzt sein, dass ich da in einer Bubble bin, ein anderes geworden. Und auch eine Klarheit, mit der man über sein Leben denkt, ist nicht schräg oder du bist jetzt erwachsen oder du bist langweilig, sondern das ist sexy, das ist cool. Und das ist was, was die Menschen beschäftigt. Und ich glaube, dass wir da alle ein Privileg haben in der Welt, in der wir leben, dass wir können diese Verantwortung übernehmen, wir machen es aber nicht. Wir haben ein bisschen Angst davor, wir wollen es nicht. und zu verstehen, was für ein Riesenprivileg das eigentlich ist. Und I get it, ich habe diese Vorsorgemappe 15 Jahre umgezogen. Mir war es zu groß. Ich hatte Angst, es auszufüllen. Ich wusste nicht, was die Tragweite ist. Ich fühle das ja sehr. Deswegen ist ja meine Masterclass entstanden. Aber ich glaube, dass dieses System dahinter, was wir ja immer verschreien, wir sind so bürokratisch und Ämter und diese ganze Sprache, ja. Und gleichzeitig ist es ein ganz tolles Netzwerk an Verantwortung, das da aufgebaut wurde, die wir uns selber zurückholen können. Und das machen wir aber nicht, sondern wir schieben es weg. Und wir verstehen nicht, was es eigentlich bedeutet, über den Tod hinaus zu planen. Und wenn wir das verstehen, was wir damit eigentlich erreichen, dann wird es schon ein Stück weit leichter.
Du schreibst auch so schön, das passt, glaube ich, jetzt auch gerade gut dazu. Der Tod ist nicht das Thema, du bist es. Also warum, vielleicht auch wirklich aus deiner Geschichte und deiner Erfahrung nochmal geteilt, hast du 15 Jahre lang diese Mappe mit dir rumgeschleppt? Ich hatte es dir eben kurz gezeigt in die Kamera. Das Formular der Patientenverfügung liegt hier bei mir. Das ist tatsächlich noch offen. Immerhin, wir haben, mein Mann und ich, Vorsorgevollmachten seit vielen Jahren, haben gemeinsames Haus, haben Kinder, haben ein Testament, aber die Patientenverfügung, und das haben die mich, ich hatte eine Notoperation damals mit dem Schlaganfall mit 48, das haben die mich in der Nacht gefragt, haben Sie eine Patientenverfügung? Ich so, nein. Man muss nicht glauben, dass ich die bis heute ausgefüllt habe. Ne? Warum? Was ist, geht da bei uns ab, Sabrina? Warum hast du 15 Jahre lang den Ordner von Wohnung zu Wohnung geschleppt?
Ich glaube, ich konnte es nicht greifen. Also kann ich heute noch nicht. Aber zu greifen, was da eigentlich drin steht. Und ich hatte einfach Angst, wenn ich da was ankreuze, dann setze ich da was in Bewegung, was ich nicht verstehe.
Ja.
Und für mich war der allererste Aha-Moment, ich habe die damals bekommen, diese ganze Mappe, weil ich bei einem Arbeitgeber gearbeitet habe. Wir haben mit einem Familienservice zusammengearbeitet. Und wenn quasi Fälle waren wie Kinderbetreuung oder wenn es Themen gab mit Pflegestufen und so weiter, konnte man da als Familie hin. So, das hat der Arbeitgeber bezahlt, das war großartig. Und damals gab es so die Frage, ob man meine Oma jetzt mit Pflegestufe einstuft und so weiter. Und da bin ich damit in Berührung gekommen. Und dann habe ich erstmal gelernt, da gab es auch einen Vortrag dazu, dass jeder Hausarzt Termine dazu macht. Also wenn ich heute bei meinem Hausarzt anrufe und sage, ich hätte gerne einen Termin, ich würde gerne mit Ihnen meine Patientenverfügung an ein, zwei Stellen durchsprechen, dann ist das ein ganz normaler Vorsorgetermin. Und das war für mich schon total erleichternd, weil ich mir dachte, okay, dann kann ich ja damit hingehen und fragen. Dann habe ich das gemacht, da war ich Anfang 30. Und ich werde nie vergessen, ich habe dort angefangen, ich habe eine ganz tolle Hausarztpraxis, muss ich dazu sagen, die sind super, auch ein ganz tolles Team. Und deswegen hat es mich umso mehr irritiert, weil ich gesagt habe, ich habe hier eine Patientenverfügung, ich würde die gerne ausfüllen. Aber ein paar Sachen verstehe ich nicht, können Sie mir das medizinisch erklären bei einem Termin? Und damals sagte die Arzthelferin zu mir, ja, aber Sie sind ja noch so jung, Sie brauchen das ja gar nicht.
Ja.
Und ich war so irritiert, ich konnte auch gar nichts erwidern. Und ich mir dachte, okay, aber ich sterbe ja nicht erst ab 50. Also was ist das denn für eine Aussage? So, und dann habe ich da, das hat immer wieder in mir gearbeitet. Und ich glaube schon auch, dass je mehr ich damit mit Leuten spreche, dieses Thema Tod ist tricky, weil uns das ja so sehr daran erinnert, dass wir alle, und wir glauben es ja alle, wir sind nicht unsterblich. Und ich glaube, dass das auch ein großer Teil ist, zu sagen, wenn ich da Kreuze setze, dann mache ich da irgendwelche Türen beim Universum auf und dann passiert da was. Und dieses Thema Tod ist einfach Berührungsangst bei ganz vielen, obwohl es eigentlich, es gibt einen Film aus den 90ern, Bandits heißt der, und da gibt es einen Spruch, den Katja Riemann sagt, und der hat mich nie losgelassen, du nix.
Den Film kenne ich, ja. Aber den Spruch zitiere gern.
Der Tod dauert das ganze Leben und hört vermutlich auf, wenn er eintritt. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist es ja gar nicht mehr schlimm. Ja, dann haben wir es ja hinter uns. Und ich glaube, dieses Rangehen, und das ist eben mein Vorteil, dass ich aus dieser Blickrichtung der Trauerbegleitung auch darauf schauen kann. Ich kann oder vereine schon auch das in der Masterclass, dass ich Menschen nahebringen kann, was es eigentlich heißt für die Angehörigen, wenn das nicht geregelt ist. Und es ist so, dass wenn alles gut läuft und es unkompliziert ist, und das ist es in den seltensten Fällen, haben Angehörige im Durchschnitt 1,5 Jahre nach dem Tod noch mit organisatorischen Dingen zu kämpfen. Das sind 1,5 Jahre, in denen man einen normalen Job hat, in denen man Familie hat, in denen man ein Leben hat. Und wie gesagt, das sind nur die Fälle, in denen es einfach ist. Da reden wir noch nicht davon, dass Familienstreit ist. Wir reden nicht von, da sind Häuser oder Immobilien oder Unternehmen involviert. Und alleine sich das zu überlegen, was man eigentlich den Menschen antut, wenn man es ganz ungeregelt lässt. Und nicht alles, was man regeln kann, ist dann auch einfach. Ne? Weißt du selber auch, ihr habt das auch ausgefüllt, da ist trotzdem ein Rattenschwanz dran. Das ist immer so, das ist auch okay. Aber ich finde, es ist eine ganz, wir haben schon eine Verantwortung, das den Menschen, die nach uns kommen, leichter zu machen.
Absolut. Und das Spannende ist, das jetzt nochmal, ich hole mal kurz noch ein bisschen die andere Perspektive rein. Komischerweise kann es auch für die Hinterbliebenen, noch Lebenden, praktisch aber auch komisch sein, da frühzeitig drüber zu sprechen. So ging mir das mit meinem eigenen Vater. Der war Jurist und hat Jahrzehnte vorher alles geregelt und hat mir immer erzählt, Akte X. Akte X, die steht mittlerweile hier bei mir, er ist verstorben. Akte X, da war alles geregelt. Und ihm war es ein Bedürfnis, sich mit mir hinzusetzen und die Sachen durchzugehen. Und ich hatte einen Widerwillen und dachte, ey, ich will doch nicht, dass du stirbst. Wenn man gesagt hat, das kommt irgendwann und ich möchte, dass du vorbereitet bist und weißt, welche Konten, wie, wo, was. Und was war ich dankbar, dass wir alles besprochen hatten letztlich. Ne? Aber es ist spannend auch nochmal, selbst die Angehörigen können dann auch in so einen Widerstand gehen. Ne?
Und ja, und das ist ganz, ganz, ganz essentiell. Und deswegen ist auch das Thema, das ich ganz am Anfang in der ersten, im ersten Modul der Masterclass bespreche, wir fangen da noch gar nicht mit den Themen an, sondern womit wir anfangen, ist Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Das ist extrem schwierig bei dem Thema. Und es ist extrem heikel, weil wenn wir über diese Themen nachdenken, ist es für uns fast unmöglich, nicht an die Reaktion anderer Menschen zu denken.
Ja.
Und es ist trotzdem ein Thema, bei dem wir erstmal radikal egoistisch sein dürfen und auch müssen. Und genau das, was du ansprichst, wird auch Thema sein. Man macht es erstmal alles für sich. Das ist schon anstrengend genug. Immer wieder zu sagen, alle anderen dürfen raus aus dem Haus, ich bin jetzt erstmal für mich, ich mache das für mich. Und man wird wahrscheinlich relativ schnell das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Ich empfehle aber, es genau nicht zu machen, weil man A, genau das, was du sagst, es gibt Menschen, die irritiert werden damit hochgradig. Es gibt Menschen, die fühlen sich extrem getriggert. Und dann gibt es Menschen, die gefährliches Halbwissen haben. Mhm. Und gerade bei dem Thema Patientenverfügung, das ist auch was, wir werden in dieser Masterclass ganz viel diskutieren und ich finde es auch ganz wichtig, verschiedene Blickwinkel zu haben. Dieses Thema werden wir gar nicht diskutieren, weil das ist eine so persönliche Entscheidung und es ist so individuell und da sind wir extrem schnell beeinflussbar. Und wenn wir das aber alles dann mal geregelt haben für uns und wenn wir uns angeschaut haben, okay, ich kann mir vorstellen, ich mache eine Patientenverfügung, Organspende möchte ich vielleicht nicht und Erbe schaue ich mir dann irgendwann an. Das dann alles erstmal zu machen für sich ist schon viel und dann werden wir aber auch darüber sprechen und ich werde da auch tiefer drauf eingehen. Ja, du wirst unangenehme Gespräche führen. Du wirst nicht nur Gespräche führen, in denen du jemanden konfrontierst mit Ängsten, sondern du wirst in manchen Fällen auch sehr viel Unwohlsein hervorrufen und Wut und vielleicht sogar Ärger. Und das ist eben auch was man aushalten können muss, wenn man das verantwortungsvoll angehen möchte.
Jetzt stellen wir uns mal vor, Sabrina, dass ja hoffentlich ganz viele diese Folge hören und sagen, nicht jetzt gerade mein Lieblingsthema, Trauer generell, Tod nicht, aber was Sabrina da sagt, ist ja durchaus überzeugend. Könnten wir jetzt praktisch den nächsten Personal Trainer oder die nächste andere Optimierungsgeschichte einkaufen, aber ich könnte mich ja sinnvollerweise auch mal mit diesem Thema auseinandersetzen und ich möchte jetzt deine Masterclass buchen. Lass uns da mal reingehen. Wie läuft das ab? Was bietest du konkret an? Wie ist der Ablauf? Was kostet das? Wie sind die Termine?
Genau, es sind 5 Wochen. Mhm. 5 Termine pro Woche einer. Auch ganz bewusst mit dem Abstand, weil da wird extrem viel aufgewirbelt. Und ich habe es vorhin schon gesagt und du weißt es selber auch, das ist auch eine Arbeit an sich selber. Da muss man hingucken. Man kann sich da total berieseln lassen. Man kann aber auch tiefer einsteigen. Wir werden in den einzelnen Modulen immer Übungen machen, die relativ easy entry sind, damit man mal ins Tun kommt, und alles andere kann man und muss man dann eh, ne, zu Hause erstmal sich Gedanken dazu machen. Und wir haben 5 Module, 5 Themenblöcke, und es wird so immer, je nachdem, wie viel Diskussionen wir haben, 90 bis 120 Minuten sein. Es gibt keine Hausaufgaben, es gibt kein Must-Do, gar nichts. Ganz wichtig ist mir, wir werden keine Formulare ausfüllen. Ich werde keine Beratung anbieten, denn das sind alles Dinge, ich bin weder Rechtsanwalt, ich bin kein Mediziner, sondern mir geht es darum, eigentlich erstmal zu sagen, worauf müsst ihr gucken, damit ihr euch gut damit auseinandersetzen könnt und vielleicht auch ein Fundament habt, das es euch leichter macht, diese sehr komplexen Themen anzugehen. Also heißt, am Ende des Tages wird da keine Vorsorgemappe liegen, die wir voll ausgefüllt haben. Jeder darf entscheiden, was nehme ich daraus mit. Es ist ein Baukasten. Und es gibt vielleicht Themen, wo man sagt, also die, weiß ich nicht, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Zum Beispiel eine Beerdigungsverfügung. Ich finde es großartig, ich feiere es total. Es ist meine letzte Party und klar soll da bitte die Musik gespielt werden, die ich will. Und natürlich soll bitte jeder auf mich einen Jägermeister trinken. Aber es gibt vielleicht viele, die sagen, nee, um Gottes Willen will ich nicht. Und das ist total fein. Genau, wir gucken uns eben in der ersten Masterclass das Thema Vollmachten an. Da wird es ein bisschen technischer. Da geht man natürlich auch immer auf ein bisschen Gesetz und so weiter. Aber wir gucken uns auch die Historie an. Wo kommen wir her? Warum brauchen wir das überhaupt? Dann gehen wir in das ganze Thema Erbe, Testament, Besitz. Da gucken wir uns wirklich mal an, was ist denn da eigentlich und was möchte ich weitergeben und warum möchte ich das weitergeben? Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den wir auch in meiner Ausbildung zur Trauerbegleitung beleuchtet haben, was einzelne Stücke eigentlich für einen heißen und wie schwierig es eigentlich ist, zu unterscheiden zwischen einem Erbstück, einem Erinnerungsstück, etwas, das vielleicht auch negativ behaftet ist und ich aber trotzdem behalte. Und da gibt es ganz, ganz viele Nuancen. Das gucken wir uns an. Und es gibt auch sehr viel immaterielles Erbe. Alles, was du heute weißt, alles, was du weitergibst, sei es nur deine Kochrezepte, sei es deine Bücher, sei es handwerkliche Dinge, die du weitergibst, das ist immaterielles Wissen, das mit dir stirbt. Und du kannst entscheiden, möchte ich das denn weitergeben und wenn ja, in welcher Form. Wir gucken uns natürlich ein sehr unsexy Thema an, Finanzen und Struktur. Mein Steckenpferd, Struktur als Assistenz war immer mein Ding. Und Finanzthema, Money Mindset, hat auf jeden Fall damit zu tun. Und so hangeln wir uns dann langsam durch. Und nach 5 Modulen kann man selber entscheiden. Hat man ganz viel an der Hand. Ich bin durch diese 2 Ausbildungen, die ich gemacht habe, immer an der Seite. Ich kann One-on-Ones im Nachgang machen. Ich kann auffangen, wenn Themen hochkommen, die man selber gar nicht gesehen hat. Das kann natürlich passieren, dass man da plötzlich mit Themen konfrontiert wird, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir werden uns deswegen auch am Anfang ein bisschen mit den Gefühlen beschäftigen und einfach mal sagen, okay, was passiert denn, wenn da Gefühle hochkommen? Wie gehen wir damit um? Und so weiter. Und genau, also ich bin da immer da. Ich kann da immer auch dann gerne noch im Nachgang Themen behandeln, die jetzt auch in der Gruppe vielleicht, ne, es sind ja auch sehr intime Themen, die man da gar nicht ansprechen möchte. Und dann,
das ist eine kleine Gruppe, ne?
Genau, es sind maximal 10 Plätze, eben weil es sehr intim ist und man ja auch vielleicht sich mal austauschen möchte oder auch mal sagen möchte, ich würde da gern was teilen, was mir jetzt irgendwie unter den Nägeln brennt, ist in so einer kleinen Gruppe besser. Und es gibt jetzt 2 Soft-Launch-Termine, da werde ich das Ganze testen. Da gibt's auch hoffentlich ganz viel Feedback, aus dem ich lernen darf. Und ab April gibt's dann die erste, in Anführungsstrichen, reguläre Masterclass. Geplant ist, dass es da immer wieder Termine gibt zu unterschiedlichen Tageszeiten, mal für die, die am Wochenende Zeit haben, mal für die, die unter der Woche Zeit haben. Und geplant ist tatsächlich auch, dass man das als Gruppe buchen kann. Also wenn man sagt, man ist ein Freundeskreis, ich biete das an ab 5 Leuten, dass man sagt, Mensch, wir verbringen so viel Zeit miteinander und gerade in Zeiten von Patchwork-Familien und Menschen, die über den ganzen Kontinent irgendwo verteilt sind, Wahlfamilie wird immer wichtiger. Und wie schön ist es denn, wenn man das als Gruppe machen kann, wo man sagt, also ich weiß, ich kenne alle, die da sind. Und wer macht das gemeinsam? Oder auch als Familie, das ist natürlich, ne, da haben wir dann schon mehr Konfliktpotenzial. Aber auch das kann man natürlich machen, dass man sagt, hey, wir sind eine Familie, wir sind hier, keine Ahnung, 4 Geschwister und haben noch Tanten und Onkel und wollen uns das mal gemeinsam anschauen, weil vielleicht eine Diagnose kam, die für uns heißt, dass wir uns bald damit auseinandersetzen müssen. Genau, das biete ich auch an. Also wir können da ganz individuell auch reingehen und
Super spannend. Deine beiden Soft-Launch-Termine sind am 11.3. und am 21.3. Das eine, die erste ist, glaube ich, immer jeweils am Abend. Und
genau.
Die zweite Reihe ist Samstag, Nachmittag um 15
Nachmittag,
Uhr.
Genau.
Ne, habe ich gesehen. Und die bietest du jeweils an für 879 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Genau. Und die Aufzeichnungen sind ein Jahr lang verfügbar. Und je nachdem, wie das Feedback ist, ich habe ja große Visionen, ich lerne gerade groß zu denken, wird es auch ein Workbook geben irgendwann, wo man eben Sachen schon mal ein bisschen vorab sich anschauen kann. Also das wird dann irgendwie alles vielleicht noch mit reinkommen. Aber wie gesagt, da hoffe ich dann auch sehr viel Feedback. Die Aufzeichnungen sind ein Jahr verfügbar und ja, dann kann man, wie gesagt, auch immer auf mich zugehen und auch noch individuelle Coachings buchen, wenn es jetzt wäre, dass was drückt oder wenn man im Nachgang einfach auch Themen hat.
Super. Und die erste richtige Class, hattest du auch erwähnt, startet am 2. April. Das ist auch ein Abendtermin. Ich habe geguckt, weil der für mich tatsächlich auch spannend wäre. Donnerstagabend, ne, habe ich gesehen.
Genau, da teste ich gerade einfach so ein bisschen, weil es ist natürlich schon so, nicht jeder ist selbstständig und kann sich's einteilen. Und das Zweite ist, das ist schon auch was, was nacharbeitet. Also das ist jetzt, glaube ich, schon was, wo man vielleicht auch gar nicht so damit rechnet. Das ist, ich vergleiche es ein bisschen mit Therapie. Man kommt raus und man muss schon erstmal durchatmen. Und gerade wenn man dann vielleicht auch noch einen Partner hat, der dann irgendwie im Wohnzimmer sitzt und sagt, und wie war's so? Und ne, das ist schon nicht zu unterschätzen. Und das ist auch nichts, was man so nebenbei macht und so nebenbei beim Bügeln laufen lässt. Also dafür ist es ehrlicherweise, glaube ich, auch ein bisschen zu teuer. Das ist ja ein großes Investment in einen selber. Aber da muss ich noch ein bisschen testen, weil jeder hat so unterschiedliche Zeiten und manche machen sowas einfach auch lieber am Wochenende.
Genau, und die reguläre Klasse kostet 1.797 inklusive der Mehrwertsteuer.
Genau,
ja.
Genau.
Ich finde es tatsächlich sogar spannend, das als Paar zu machen. Also ich werde mal mit meinem Mann drüber sprechen, weil wir auch viele Themen vor uns weiterschieben immer gerne. Ne? Und du sprichst so sehr von dieser mentalen Klarheit und dem kann ich ganz viel abgewinnen. Also wir sprechen dann häufig eher, oh Gott, wie sieht der Keller aus? Und wenn die Kinder das dann alles mal aufräumen müssen, wo ich immer denke, ja, ja. Aber es ist ja tatsächlich ein schönes Sinnbild dafür, was man sonst auch alles an Unklarheiten hinterlässt vielleicht.
Genau, und da wird ganz viel angestoßen. Also das ist total interessant, weil ich mit jedem Mal, wenn ich tiefer drüber nachdenke, ganz anders durch meine Wohnung gehe.
Das kann ich mir
und
vorstellen.
Ich,
oh Gott, muss ich ausmisten.
Ja, ausmisten und den Wert nochmal neu bewerten. Das ist total schön.
Ja,
weil ich wirklich mir manche Sachen schon anschaue und mir denke, genau. Ah. Da sind jetzt irgendwie Bilder oder kleine Sachen, wo ich aber weiß, für jemand anders ist das total wertvoll. Und das ist so ein ganz natürlicher Prozess. Und ich finde den total schön.
Schöner Blick. Eine Sache wollte ich gerne noch aufgreifen. Du sagtest vorhin, dass es ja vor allen Dingen auch der Prozess ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen in der Masterclass und man nicht am Ende mit einer ausgefüllten Mappe da sitzt. Aber es gibt zumindest auch Tipps, wo ich dann entsprechende Formular finde. Also dieses How-To wird schon auch unterstützt.
Genau. Es gibt ganz tolle Plattformen, die das mittlerweile machen. Es gibt auch Tipps von zum Beispiel Anwälten, die das ganz toll auf Social Media machen. Es gibt auch Buchtipps, also wir werden da natürlich, gebe ich da was an die Hand, wie man das machen kann. Und auch da ist eine breite Schere, weil es gibt ganz viele Menschen wie ich, die das alles physisch wollen. Aber natürlich mit dem digitalen Zeitalter verändert sich das. Und es gibt da ganz tolle Möglichkeiten, wie man das mit QR-Codes auf irgendwelchen Bildern machen kann, die dann hinten drauf sind, wo dann schon draufsteht, wer es vererbt kriegt zum Beispiel. Also es gibt so coole Ideen.
Wow. Ja.
Und das kann auch jeder für sich entscheiden. Das Schöne an dem finde ich, und das klingt jetzt auch ein bisschen provokant, aber KI wird dir da nicht weiterhelfen. Wir müssen mit uns selber in Kontakt gehen. Wir können die KI dann irgendwann nutzen, wenn wir mal wissen. Aber den ersten Step, da wirst du dich selber hinsetzen müssen. Da kann dir keine KI helfen, da kann dir kein Social Media helfen. Den ersten Schritt musst du selber machen. Und ich glaube dann, gerade junge Leute werden sich dann noch so geile Sachen einfallen lassen. Da bin ich mir total sicher. Und auch in der Bestattungsbranche ist gerade so ein Umbruch. Es gibt so wahnsinnig tolle Bestatter. Und alleine mal denen auf Instagram zu folgen, kann schon so viel Berührungsangst nehmen und ein solches Aha-Erlebnis sein. Da bin ich immer wieder so geflasht und so dankbar dafür, weil ich mir denke, das ist so schön. Ich hätte mir das damals gewünscht. Wir hatten da nicht so viel Glück mit unserem Bestatter, was überhaupt möglich ist und wie entspannt und wohlwollend es sein kann.
Ja, und vor allen Dingen diese Erlaubnis sich zu geben, das auch so zu planen, ne? Nicht traditionell zu machen. Ich hatte damals das große Glück bei meinem Vater, du weißt es, weil wir darüber schon mal gesprochen haben, über die Person von Luna Jerntrup unterstützt zu werden. Die hast du in der Ausbildung kennengelernt, die war hier auch schon im Podcast zum Thema Trauer. Und die hat mir damals das schöne Bild mitgegeben, dass so eine Bestattung, Beerdigung ja nicht nur die Interessen des Verstorbenen sind, natürlich mit, und ich hatte auch vieles mit ihm vorher geklärt, aber vor allen Dingen ja auch derer, die da sind. Und dann kommt natürlich auch das aus der Gesellschaft. Nachbarn, hast du nicht gesehen, was erwarten die? Und ich fand es schön, uns die Erlaubnis zu geben, uns Kindern und Enkeln sozusagen, da unsere eigenen Ideen reinzubringen. Und wir haben vielleicht ein bisschen verrückte und unübliche Sachen dann auch an dem Tag gemacht, aber das war für uns echt ein schönes Abschiedsfest dann auch dadurch. Ganz toll.
Ja, und das ist tatsächlich so, auch da ist es wichtig, das ist eigentlich schon der erste Trauerprozess und das ist
total.
Ein bisschen entscheidend, wie man Abschied nehmen darf und kann, ist schon so ein großer Weg in diesen, ja, das ist ein furchtbarer Prozess, da brauchen wir nicht reden, Trauer ist nicht schön im ersten Moment, aber das kann so heilsam sein und auch das ist was, ja, dann ist es verrückt und ja, dann ist es wild und ja, dann ist es total individuell. Aber wir sind ja auch alle verrückt und individuell. Und ein guter Bestatter wird dir auch das Gefühl geben, bis auf natürlich ein paar Dinge gehen nicht, sind wir wieder in der rechtlichen Schublade, aber es geht so viel und man muss sich nur Fragen trauen. Und eine meiner Ausbildungskolleginnen hat eine wunderschöne Abschlussarbeit, die sie jetzt bald präsentieren wird. Die hat ein ganz tolles Instagram-Format, das nennt sich »Darf man eigentlich?« Und da geht sie ganz viele Fragen nach, die sie als Bestatterin gestellt bekommt, bei denen sie sich immer wieder fragt, krass, dass sich die Leute das eigentlich fragen. Für mich ist das total selbstverständlich, aber sie sagt, da ist so ein Bedarf, da überhaupt mal hinzugehen und den Leuten die Angst zu nehmen und zu sagen, ihr dürft alles. Im ersten Schritt dürft ihr erstmal alles und ihr dürft auch alles fragen. Und dann gucken wir uns an, was können wir umsetzen. Ja.
Ja, so wichtig. Meine armen Kinder sind jetzt schon überfordert, weil ich schon seit Jahren sage, sollte es mal dann soweit sein, will ich bei meiner Beerdigung I've got a feeling, Black Eyed Peas, dieses Lied muss laufen, sorry. Und sie sagen immer, du hast sie nicht alle, aber das steht fest.
Soll ich dir sagen, was mein Beerdigungssong wird?
Ja, bitte.
Toto Afrika.
Ah, das wird
ja,
meine,
steht auch schon
meine
fest.
Tochter, ja, meine Tochter ja. Geht da voll mit dir mit. Aber genau.
Siehst du?
Nein, das ist schön, finde ich, wenn man sich sowas schon mal so ein bisschen ausmalen kann, im guten Sinne, ne? Wie du auch sagst, plan dein Vermächtnis oder jemand anderes tut es. Es geht ja nicht nur um die finanziellen Themen, sondern wie möchte ich das auch alles gestalten? Und was dazu auch so passt, ist dein Ausspruch, zumindest habe ich ihn, glaube ich, bei LinkedIn irgendwo gefunden, we are not healing, we are remembering. War das von dir? Ich glaube, ne? Also, und das finde ich auch so schön. Wir gestalten ja auch unseren Erinnerungsprozess und mag sein, dass wir nie ganz heilen, weil Trauer ist ein Prozess und irgendwie bleibt immer, der Schmerz bleibt. Es bleibt eine Art von Schmerz, aber er wird weniger spitz und verbindender.
Ja, total, total. Und das ist eben genau das, was du sagst. Also, wie schrecklich ist es denn, wenn ich da oben runter gucke und dann spielen die da ein Klassikstück, das ich noch nie in meinem Leben gehört habe und das ich noch nicht kenne und dann sitzt du da oben und denkst dir, nee, jetzt habe ich mir das nicht vorgestellt, hätte ich mal früher gesagt, ich würde gerne Black Eyed Peas hören, dann würden die jetzt vielleicht auch alle mal ein bisschen, ne, und es gibt so süße kleine Rituale. Ich habe von einer Mentorin von mir, die hat mir erzählt, von einer ganz ergreifenden Beerdigung, bei der jemand verstorben ist, der sehr jung war und schwere Krankheit hatte. Also es ging schnell und es war natürlich eine große Betroffenheit. Und die hatten alle ganz kleine Säckchen mit Konfetti. Und immer wenn jemand weinen musste während der Ansprache von dem Pfarrer und von allen, die da gesprochen haben, hat jemand Konfetti in die Luft geschmissen. Und es waren ganz viele kleine Konfettifontänen, die da ständig hochgegangen sind. Und es hat, obwohl in dem Moment, der jemand weinen musste, war es schon wieder so, okay, gut, aber es ist auch irgendwie so schön bunt und wir feiern irgendwie noch. Und das sind so Sachen, wenn man da mal zuhört und hinhört, dann verliert es Schrecken.
Absolut.
Also es verliert Schrecken im Sinne von, es ist ja schrecklich genug, wenn jemand gehen muss. Aber dann macht man es ja nicht noch schrecklicher. Dann kann man ja sagen, hey, es ist doch total schön, wenn man so geliebt wurde und die Menschen weinen und gleichzeitig kann man es denen ja auch ein bisschen, kann man denen einfach einen Konfettisack in die Hand geben und sagen, schmeiß
ja.
Einfach während dem Weinen auch noch Konfetti.
Trauer heißt Liebe, habe ich damals mitgenommen. Lieben, lieben Dank, liebe Sabrina. Wie immer könnte ich jetzt noch eine Stunde länger. Irgendwann muss ich doch aufs Matze-Hielscher Format umsteigen und hier 2,5 Stunden machen, obwohl ich ihn immer verfluche, wenn ich seine tollen Gespräche höre und denke, ey, wann soll man das noch alles machen? Aber ich kann den Impuls verstehen.
Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Raumgeben, weil es ist speziell und umso wichtiger ist es, dass wir auch so nischigen Themen einfach ein bisschen Platz geben.
Nischig und gleichzeitig so elementar, weil es ja jeden von uns betrifft. Wir kommen nicht dran vorbei. Also von daher, Leute, setzt euch damit auseinander. Ihr dürft gerne weiter optimieren, euch Ringe kaufen, wie wir, mit denen wir unseren Schlaf tracken oder noch mehr Sport machen, Ayurveda-Kuren, whatever. Aber dieses Thema ist wirklich so wichtig und du bringst es einem auf eine sehr liebevolle, klare, strukturierte Art und Weise nah, dass es eine große Freude ist. Ich danke dir sehr, Sabrina. Und stelle dir zum Schluss noch meine 3 Fragen, die ich immer am Abschluss stelle. Wie verschaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag?
Bewusstsein. Das habe ich früher nicht gemacht. Da bin ich durchgebrettert und jetzt nehme ich ganz bewusst diese kleinen Momente wahr. Also ganz viel Bewusstsein. Zwar auch eine Journey, aber ja, immer wieder innehalten, gucken, atmen.
Und was ist deine Lieblingsstärke an dir selbst?
Diese Hands-on-Mentalität. Nicht lange nachdenken, auch nicht lange verkopfen, sondern ich mache. Auch mal zu schnell, aber dieses Machen und ins Tun kommen und Lösungen suchen. Und wenn A nicht geht, dann gibt es ganz viele andere. Und das habe ich auch während der Assistenzzeit gelernt. Das ist ein Job, der einfach ein One-Way-Team ist, One-Team ist. Und dann muss es schnell gehen und dann müssen Lösungen her. Und das ist, glaube ich, eine große Stärke.
Toll. Hilft jetzt auch in der Selbstständigkeit. Schön.
Ja.
Und wofür bist du heute dankbar?
Heute bin ich für dieses unglaubliche Netzwerk dankbar. Ich kriege gerade so viel unglaubliches Feedback und das ist auch ein ganz großes Thema, dieses Netzwerk aufbauen. Es zahlt sich aus. Es ist verdammt harte Arbeit. Aber es wird der Moment kommen, in dem man das Netzwerk braucht, in dem man es aktivieren kann und dann kommt so unfassbar viel zurück. Und das ist mehr Dankbarkeit dafür geht heute gar nicht.
Ach schön, das freut mich so sehr. Und ich bin dankbar, dass unser Netzwerk uns zusammengeführt hat.
Genau.
Wir waren ja nicht im selben Jahrgang dieser Ausbildung und sind uns trotzdem über den Weg gelaufen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Danke dir, Sabrina, für dieses wundervolle Gespräch.
Danke dir.
Ja, ich hoffe, dass das etwas Klarheit für dich gebracht hat und vielleicht auch Lust, sich mit dem Thema wirklich mal auseinanderzusetzen. Bei mir hat es einiges ausgelöst und ich werde auch mit Sicherheit eine der Masterclasses von Sabrina besuchen, um da irgendwo innerlicher Frieden schließen zu können, um zu wissen, das ist geregelt. Dahinter lasse ich oder hinterlassen wir, mein Mann und ich, unseren Kindern kein Chaos, sondern es ist geregelt, so wie ich das dankenswerterweise auch bei meinem Vater erleben durfte, der das toll gemacht hat. Ja, zum Thema Trauer und auch Begleitung im Sterbeprozess, wie gesagt, gibt es 2 Folgen, die du vielleicht auch nochmal dir anhören kannst oder magst, wenn du möchtest. Das ist einerseits die Folge 59 mit Lona Jerentrup gewesen, Trauerbegleiterin. Und die andere Folge war Folge 51 mit Julia Kahlenberg. Das schöne Buch von ihr, Jetzt zeigst du uns, wie Sterben geht, hat mich damals sehr begleitet während der Sterbephase meines Vaters und hat mir ganz viel Kraft gegeben. Deswegen manchmal lohnt es sich ja auch hinzustauen und gerade daraus Bewusstsein und Kraft zu ziehen. So, jetzt aber wünsche ich dir einen wundervollen Frühling weiterhin und freue mich, dass du wieder reingehört hast. Ich danke dir sehr.